Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt begrüßt Sie Antje Allroggen. Was haben wir heute im Gepäck? Wir haben den Ferienort Ierissos in Nordgriechenland dabei. Und was dieses Örtchen gemein hat mit dem griechischen Bärenklau, vielleicht wissen Sie es, das ist eine Pflanze, ein mediterraner Exot aus dem östlichen Mittelmeerraum und dem Schwarzen Meer, das verraten wir Ihnen heute so gegen 10 nach 12. Und wo wir schon am Mittelmeer sind, da machen wir auch Station in Slowenien. Dort und nicht etwa in Griechenland oder in Italien, da hat die älteste Weinrebe der Welt ihr Zuhause. Dann geht es weiter nach Rothenburg ob der Tauber. Dort spazieren wir durch das mittelalterliche jüdische Viertel der Stadt. Und am Ende, da geht es noch in den New Yorker Central Park. Gleich nach der Musik laden wir Sie ein, mit uns am zentralen Busbahnhof von Tel Aviv Halt zu machen. Ein echter Geheimtipp. Viel Vergnügen bei all dem. Ich mag Israel nicht, aber ich liebe es. Das schrieb der israelische Schriftsteller Amos Oz einmal. Anders wäre es vielleicht mit der Stadt auch gar nicht auszuhalten. Denn Israel gilt als eine kleine Metropole voller Widersprüche. Und was ist der beste Weg, die Seele dieses Landes kennenzulernen? Oz hätte hier die Literatur empfohlen, sicherlich. Aber das Reisen ist auch ein gutes Vehikel, wie wir wissen, um in die Seele dieses Landes und in der Hauptstadt einzutauchen. Wo also geht man zuerst hin, wenn man Tel Aviv zum ersten Mal begegnet? Geht es in die Geburtskirche, die Grabeskirche, in die Al-Aqsa-Moschee oder besucht man die Klagemauer? Stefan Beuting hat sich für einen ganz anderen Ort entschieden. Er suchte die Central Bus Station von Tel Aviv auf. Lange war dieser überdimensional große Busbahnhof der größte der Welt. Ein Riesenbahnhof, der auch ein Einkaufszentrum werden sollte. Doch viele Läden stehen leer. Ein verwaister Bahnhof, der niemals die Verwendung erfuhr, die ihm einst zugedacht worden war. Dennoch ein bemerkenswerter Ort. Nicht nur Fledermäuse und anderes Getier mögen oder lieben ihn vielleicht sogar, auch ganz unterschiedliche Menschen zieht es regelmäßig hierher. Stefan Beuting hat sich mit einem von ihnen unterhalten und hat dadurch die Widersprüchlichkeit Israels intensiv zu spüren bekommen.
Wann gehen Busse eigentlich schlafen in einer Stadt, die überhaupt nicht müde wird? Jedenfalls noch nicht um kurz nach 10:30. 6. Stock in der Tel Aviver Central Bus Station. Es ist laut und es stinkt nach Diesel. Und kaum einer der Passagiere scheint sich hier länger aufzuhalten als unbedingt nötig. Bei mir reicht die Zeit gerade aus, um mich zu fragen, warum eine Busstation so viele Stockwerke braucht. Insgesamt 7, obwohl doch die Busse prima auf eine Ebene passen würden. In den ersten Entwürfen aus dem Jahr 1967 war auch nur von 2 Ebenen die Rede. Eine für den Busbetrieb und eine für Geschäfte. Entworfen wurde sie von einem der damals gefeiertsten Architekten Israels. Das mit dem Feiern ebbte dann aber nach und nach ab. Auch weil die Busstation, volle 26 Jahre brauchte, bis sie fertig wurde. Und dann, nicht so funktionierte, wie sie eigentlich sollte. Wer einmal oben im 6. Stock bei den Bussen steht, der ist vielleicht zuvor wie ich im 3. Stock hereingekommen. Vielleicht durch die Sicherheitsschleuse an der Lewinsky Street. Vorbei an der Polizistin mit dem umgehängten Sturmgewehr. Dann hat er sich vermutlich für einige der unzähligen Rolltreppen entschieden, die kreuz und quer durch das Gebäude führen. Wahrscheinlich für eine, die funktionierte. Aber weil so viele kaputt sind, ist er mit Sicherheit auch ein paar gelaufen. Er ging vorbei an geschlossenen Ladenlokalen, an Fenstern, völlig verstaubt oder eingeschlagen, so wie die im 4. und 5. Stock zum Beispiel. Auf den ersten Blick ist das alles hier ein städtebauliches Drama. Nach den Ideen von Architekt und Planern sollten hier Menschen flanieren, die dann Dinge kaufen. Von Ladenbesitzern, die hier ihre Existenz hätten aufbauen sollen. Mit deren Einnahmen wären dann die Kredite an diejenigen zurückgezahlt worden, die das Ganze hier gebaut haben. Sollte, hätte, wäre. Weil keine dieser Möglichkeiten je eintrat, passierte längere Zeit nichts. Und dann passierten Dinge, mit denen keiner rechnen konnte. An die Stelle des Möglichen trat das Unwahrscheinliche.
Das war geplant wie ein Airport für Bussen.
Das ist Mandy Kahan. Die Central Bus Station ist so etwas wie sein zweites Zuhause.
Groß, schön, luftig so und wo Menschen können einkaufen und die Zeit verbringen. Da war hier ein Cinema und ein Theater und das sollte alles sein. Aber und dann ging das Faillit. Dann haben andere das aufgekauft und dann sagten die, okay, wir werden das doppelt groß machen, können wir noch mehr Geschäften verkaufen.
Der Architekt Rafi Kami hatte damals die Idee einer großen Halle. Doch als sich die Bauzeit immer mehr verlängerte, die Kosten stiegen, da kamen die Investoren darauf, Zwischenstockwerke einzuziehen. Die Israelis sind stolz auf ihren Erfindungsreichtum. In dem Fall hat das aber überhaupt nicht so funktioniert wie geplant.
Und dann haben sie das weiterverkauft und die anderen haben gesagt, okay, wenn wir noch so viele kleine Korridore machen und mittenstocken und so weiter, sodass wir noch mehr Geschäfte können verkaufen, um Geld zu machen. Und dann ist das so wie ein großes kapitalistisches Monster geworden, die viele Menschen unglücklich gemacht hat, weil die haben hier investiert und gar nichts davon bekommen.
Wenn täglich 1 Million Menschen in den Busbahnhof gekommen wären, wie geplant, vielleicht hätte das noch geklappt. Aber es kamen nur 50.000, also gerade mal 5%. Das geplante Kino? Pleite. Die Geschäftslokale im 4. und 5. Stock? Pleite. Die vielen Zwischenstockwerke und ihre Treppen sollten die Besucherströme von Stockwerk zu Stockwerk leiten. Sie haben das Gegenteil dessen bewirkt. Früher fuhren die Busse unten ab, bis die Luft zu schlecht wurde und die Plattformen nach oben verlegt wurden.
In auf der vierte, in der dritte sind du Geschäften, in der zweite, in der erste ist du eine Sache gar nicht, viel nix.
Es ist ziemlich leicht, in den Busbahnhof hereinzukommen. Aber wer einmal in dem Gewirr der Treppen und Ebenen steckt, der verliert früher oder später das Gefühl dafür, wie er wieder herauskommt. Mitten in der Stadt zücke ich mein Handy und stecke es gleich wieder weg. Kein GPS-Signal. Selbst Google Maps kann dir hier nicht helfen.
Ich denke, dass das ein kafkaeske schlechtes Traum ist. Wie sagt man das? Ein Nightmare auf ein Escher-Painting. Alle die Treppen, die raufgehen und runtergehen und die sind und du weißt nicht, wo du bist und wo du kommst. Das ist nicht keine ideale Konstruktion für einen Bahnhof.
Für einen Busbahnhof ist das hier alles nicht ideal. Aber was ist schon ideal? Die Staatsgründung Israels, eines der geschichtspolitisch kompliziertesten Ereignisse überhaupt, nicht ideal. Und die Stadt Tel Aviv? Buchstäblich auf Sand gebaut, inklusive Busbahnhof. All die gesammelten Fehlannahmen und Planungspannen, das undurchdringliche Geflecht von Treppen, die vielen Sackgassen, in denen der Boden mit dickem Staub bedeckt ist. Mitten in einer Metropole, in der seit Dekaden die Grundstückspreise in immer neue Höhen klettern und der Platz knapp wird, ist eine Art Vakuum entstanden. Und Leute wie Mandy wissen das zu nutzen.
Man lässt die Menschen ein bisschen einweichen in den Labyrinth, in die urbanische Geriede von den Bussen und das Chaos von das heutige Leben. Und dann gehen sie so ein paar hundert Meter und die gehen verloren. Und dann kommen sie hier rein mit das gele Licht und die vielen Bücher. Und das ist auch eine andere Zeit. Die Bücher reden über eine andere Zeit. It's not a SMS-Time, it's not a Clip-Beat.
Mandy sitzt mir gegenüber in einem senffarbenen Sessel. Sein Oberkörper entspannt zurückgelehnt, die Augen hellwach. Es duftet nach alten Büchern aus fremden Ländern. Rings um uns herum liegen sie auf Tischen und Rollwägen, sind sortiert in Regalen, mal geordnet, mal chaotisch, wild über und untereinander. Es sind Tausende und alle in Jiddisch.
Du hast hier mehr wie 60.000 jüdische Bücher, die wir gesammelt haben mit den Jahren. Und die stellen vor, eine Kultur, nicht, also ein tausendjährige Sprache und Kultur, das Jiddisch. Und hier in der Central Bus Station haben all die Bücher ein Haus gefunden.
Young Yiddish heißt die Kultureinrichtung. Bibliothek, Bar, Bühne. Einmal pro Woche gibt es Lieder und kleine Moderationen in Jiddisch. Spannend, wie viel man davon versteht. Mandy gibt mir einen schweren Folianten in die Hand. Kleine Teile vom Einband bröckeln ab. Es sind Ausgaben einer jüdischen Illustrierten aus dem Jahr 1939.
Also die Neues, was kommt vor und auch wie leben Juden in Griechenland.
Es geht um neue Formen des Ackerbaus. Albert Einstein besucht den palästinensischen Pavillon auf der World Fair in New York. Die ganze Welt für Juden in aller Welt.
Und wenn du auf die Preisliste von dem Magazin schaust, dann siehst du, ja, das kannst du kaufen in Riga, in Israel, in Odessa, in Brasil.
Ein Jahr nach der Reichskristallnacht scheint es, als ob die Autoren des Heftes versuchen, sowas wie Normalität zu wahren. Als ob man sich lieber nicht vorstellen mag, dass es noch schlimmer kommen könnte.
Es kann nicht so schlimm sein, wie es geworden ist.
Fast in Form eines Reiseführers werden in einer Serie Orte für Juden vorgestellt, wo sie eventuell in Frieden und Sicherheit leben können.
Was tut sich in Brasilien? Was kann geschehen in Portugal? Und so weiter und so weiter.
Damals schien es so, als ob nirgends ein Platz wäre für Juden. Davor und danach schien es so, als ob kein Platz wäre für das Jiddische. Im 18. Jahrhundert sollte Jiddisch zugunsten der jeweiligen Nationalsprachen aufgegeben werden. Unter den Nazis konnte es lebensgefährlich sein, Jiddisch zu sprechen. Nach dem Holocaust und der Staatsgründung wurde Jiddisch in Israel unterbunden, weil man sich für Hebräisch als Nationalsprache entschieden hatte und da keine Konkurrenz wollte. Jiddisch ist eine Komplementärsprache. Sie vereint mittelhochdeutsche Sprachanteile mit slawischen, hebräischen und aramäischen. Wie das Volk der Juden selbst war die Sprache überall zu Hause und nirgendwo. Bis 1993, als Mandy Kahan den Verein Young Yiddish gründete und im gleichen Jahr der neue Tel Aviver Busbahnhof fertiggestellt wurde, in dem nun, einige Jahre später, tausende Bücher eine neue Heimat finden. Wer durch Israel reist, spürt es förmlich, wie spannungsgeladen alles Politische ist. Die Fragen nach Sicherheit und Frieden, wer wem vertrauen kann, die liegen knapp unterhalb dieser gelassenen Alltagsroutine. Aschkenasim und Misrachim, Juden und Araber, Säkulare und Ultraorthodoxe, Arme und Reiche. So viele Gruppen mit so viel unterschiedlichen Weltbezügen. Um Konflikten zu entgehen, bleiben viele der verschiedenen Gruppen, soweit es geht, unter sich. Der Busbahnhof, die jiddische Bibliothek, sind eine Ausnahme.
Hier leben uns sind junge Leute, die Jiddisch lernen. Und Menschen kommen hier von all walks of life and all colors and all statuses. Like, auch die Asylum-Seekers kommen hier und auch die russischen Migranten und auch die junge Israelis und auch die Anarchisten. Alle, so, das ist so ein Platz geworden von so vielen Strömungen.
Gemeinsam nehmen sie die Buchspenden an, sichten, katalogisieren, lernen Jiddisch und tauschen sich dabei über sich und ihre Identität aus, verhandeln ihre gemeinsame Geschichte. Das ist nirgendwo auf der Welt ganz leicht, hier aber ganz sicher nicht, in diesem extrem jungen Staat Israel, in dem es eine ganz eigene Art zu geben scheint, mit Problemen umzugehen. Manche Probleme gibt es offiziell gar nicht, wie zum Beispiel die Probleme mit Migranten und Flüchtlingen. Wenn sie nicht Juden sind, haben sie praktisch keine Chance, Bürger zu werden. Wenn überhaupt, braucht es sehr, sehr viel Zeit. Und in dieser Zeit haben sie wenig Rechte, bekommen kaum Hilfe vom Staat. Was sie aber haben, das ist der Busbahnhof in Tel Aviv. Hier gibt es Angebote, eine Art von Anlaufstellen im 4. und 5. Stock.
Ja, für uns, für viele Elementen in das urbanische Landschaft, die nicht kein Heim finden, die nicht keinen Platz finden, die finden das in das Chaos hier. In this Central Bus Station hast du auch ein Hospital, hast du einen Kindergarten für Kinder von Asylum Seekers, hast du ein Hospital für Minderprivilegierte, die keine Versicherung haben, kannst du hier Versicherung kaufen, hast du Geschäften mit Essenwerk von den Philippinen und also jede Kultur und das ist echt wie ein Welt in ein Welt mit vielen Welten.
Während Mandy redet, bemerkt er meinen sorgenvollen Blick an die Decke. So massiv und solide das Gebäude wirkt, von Zeit zu Zeit quietscht und rappelt es, wackelt der ganze Boden.
Die Bussen sind auf dem 6. und 7. und das Geräusch, das Sie hören, ist, wenn die Bussen so in ihr Schlafparking gehen. Ja, das ist nicht, die jetzt gehen, die schlafen.
Für mich klingt das unbehaglich und gefährlich. Mandy sagt, ihn beruhige der Klang ungemein.
Das alles ist a little bit shaky. And that's a good thing for a cultural center to have this background noise.
Dieses nicht beständige, rappelige, dieser Hintergrundsound, sagt er, sei genau das Richtige für ein Kulturzentrum wie dies hier.
Das ist gebaut mit Beton, die 20 Mal schwerer ist wie normales Beton. Das ist Anti-Missile, Anti-whatever. So, dann können sie das echt nicht plattlegen.
Jeder, der in Israel baut, muss einen Schutzraum, eine Art Bunker mit einplanen. Wenn eine Busstation gebaut wird, dann natürlich mit Spezialbeton, der in diesem Fall auf einer Art Federn gelagert ist.
Also dann, wenn eine Bombe sollte fallen, dann geht das in die Luft so ein bisschen, aber sitzt das wieder auf seinen Platz. Ja.
Ein weißer Elefant, vollgestopft mit Stockwerken und Treppen, mit leerstehenden Ladenlokalen und einer Infrastruktur für Displaced People, der in sich die größte jiddische Bibliothek der Welt trägt und leicht hüpft, wenn eine Rakete drauf fällt. Und der so schwer und so solide gebaut ist, dass er vielleicht niemals abgerissen werden wird. Schönes Bild. Vieles in Israel scheint eine Mischung aus Provisorium auf Zeit und gemacht für die Ewigkeit. Jiddisch sprechen und denken heißt, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren, Realitäten einzufügen und ihnen direkt den eigenen ironischen Stempel aufzudrücken. Das alles mit großer Leichtigkeit. Ich würde gerne in ein paar Jahren nochmal wiederkommen und nachsehen, welche neuen Bücher dazu gekommen sind. Auch wenn das Geld gerade etwas knapp sei, sagt Mandy, sei er guter Dinge, dass das von ihm aus sicher gut funktionieren würde.
Zivistlach, wie man sagt in Jiddisch. Wir warten und wir hoffen, dass noch unser Mäzenat uns sucht. Vielleicht ist er schon in der Busstation, aber er findet uns doch nicht. Er geht rauf und runter und so weiter. Und das wird doch so eine Zeit nehmen.
Und für mich hat Mandy noch einen Auftrag. Sollte ich ihn zufällig beim Weg raus zum Ausgang Lewinsky treffen, soll ich ihn schön grüßen und ihm kurz den richtigen Weg zeigen, damit er sich ja nicht verläuft.
Vielleicht ist es so, wie ein israelisches Sprichwort es sagt. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind. Eine Reise zu sich selbst an einem labyrinthischen Ort. Stefan Beuting nahm uns mit zum Weißen Elefanten, dem zentralen Busbahnhof in Tel Aviv.
אחרי השמש שבויים בתוך מעגלים כולם מסובכים אז מה את עוד חולמת שנים הם מסתירים שנים כולם יודעים אבן מתהפכת שנים כולם בורחים שנים כולם חוזרים עוטפים אחרי השמש
Reisen. Meinen Sie, Zürich zum Beispiel sei eine tiefere Stadt, wo man Wunder und Wein immer als Inhalt hat? Meinen Sie, aus Habana, Weiß und Hibiskusrot, bräche ein ewiges Manna für Ihre Wüstennot? Bahnhofstraßen und Rühn, Boulevards, Lidos, Lahn, selbst auf den Fifth Avenue fällt sie die Leere an. Ach, vergeblich das Fahren. Spät erst erfahren sie sich, bleiben und Stille bewahren, das sich umgrenzende Ich. Gottfried Benn.
Und wenn Sie gerade nicht unterwegs sind, Sie wissen ja, die weitesten Reisen unternimmt man mit dem Kopf. Also jetzt zum Beispiel. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Dann geht es zunächst nach Griechenland. Und hätten Sie das gedacht, dort gibt es noch verträumte kleine Ferienorte, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Und niemand weiß genau, warum das so ist. Denn dort gibt es eigentlich alles, wonach man sich eigentlich sehnt. Eine schöne, natürliche Landschaft, sauberes Wasser zum Schwimmen und gutes, gesundes Essen. Was will man mehr? Bis gleich. Zum zweiten Teil der Reisenotizen begrüßt ihn noch einmal Antje Allroggen. Herzlich willkommen. Gleich geht es auf die griechische Halbinsel Haldiki und von dort reisen wir weiter nach Maribor in Slowenien. Dort wächst ein Wein, der sich vor allem durch sein Alter auszeichnet. Danach ein Blick in ein spätmittelalterliches Stadthaus, das sich in der Judengasse 10 in Rothenburg ob der Tauber befindet. Und dann steht noch ein besonderer Besuch im New Yorker Central Park auf dem Programm. Der Akanthus, den hatten wir zu Beginn unserer Sendung ja schon kurz erwähnt, das ist ein Gewächs, das auch als griechischer Bärenklau bekannt ist. Und auf Latein heißt diese Pflanze Erechius. Von der antiken Stadt Akanthos gibt es nur noch Überreste und die lassen darauf schließen, dass die Stadt schon um 656 vor Christus existierte. Und ganz in der Nähe, da liegt Ierichos, ein kleiner Ort, um den es jetzt geht und die Geschichte davon geht weit in die Antike zurück. Das Städtchen befindet sich genau in der Mitte zwischen Stagira, dem Geburtsort Aristoteles, und der Mönchsrepublik Athos. In den 1950er Jahren zog es die ersten deutschen Urlauber hierher. Später gab es dann andere Reiseziele, die da bei den Touristen beliebter waren. Das lag auch daran, dass die Direktroute nach Ierichos durch die Jugoslawienkriege geschlossen worden war. Und bis heute, so scheint es, ist das Städtchen zumindest in Deutschland so gut wie vergessen. Zu Unrecht, meint meine Kollegin Mariante Milona. Sie ist für uns dorthin gereist und hat mit vielen Einwohnern in der kleinen Stadt gesprochen.
Η πόλη αυτή βρέθηκε σε ένα στρατηγικό σημείο. Γιατί?
Diese Stadt ist an einem strategisch wichtigen Punkt erbaut. Sie liegt am Isthmus des dritten Fingers der Chalkidiki, dem berühmten Xerxes-Kanal. Somit war es ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Transportwege der Antike. Derjenige, der vom Schwarzen Meer oder Istanbul, dem früheren Byzanz, nach Südgriechenland wollte, musste unweigerlich am Hafen von Ierisos vorbei. Wir wissen heute, dass Ierisos auch für Händler aus Athen ein attraktiver Ort gewesen ist. Sie kamen aus dem Süden hierher, um ihre Waren an die Reisenden anzubieten.
Das erklärt mir Christos Karasterios, seines Zeichens Historiker, Lehrer, aber auch Bäckermeister von Ierisos. Gemeinsam mit seinem Bruder hat er den erlernten Beruf aufgegeben, um die Bäckerei des Vaters nach dessen Tod zu übernehmen, weil er damit die Familie besser ernähren konnte als mit seinem früheren Beruf, erklärt er. Das Brot von Christos Karasterios ist in der gesamten Gegend bekannt. Sein Vater buk schon früher auf der Mönchsrepublik Athos und hatte von dort viele alte Mönchsrezepte mitgebracht. Sein guter Ruf als Mönchsbäcker eilte ihm voraus und die Qualität seines Brotes ist bis heute in der Region im Geschmack nicht zu übertreffen. In der wenigen Freizeit, die Christos Karasterios bleibt, ist er in der Gemeinde aktiv. Er wird nicht müde, von der Geschichte seines Heimatorts zu sprechen. Er erklärt mir, dies sei sein liebstes Hobby.
Akanthos, so wie der Ort in der Antike hieß, hatte reiche Bodenschätze und war ein Staatsstaat mit einem dazugehörenden weiten Binnenland. Doch das, wofür es im Ausland bekannt und angesehen war, das erkennen wir auf den Prägungen seiner Münzen, die unter anderem einen Weinstock abgebildet haben. Es wurden also damals schon gute Weine hier gekeltert. Wir haben heute Weinamphoren aus Akanthos in Spanien, in Marseille und auf Malta gefunden, aber auch in Vorderasien, dem damaligen Mesopotamien.
Darüber hinaus siedelte sich im antiken Akanthos zeitweise das persische Heer unter der Führung des König Xerxes an. Xerxes heuerte aus Akanthos Arbeiter für den Bau des nach ihm benannten Xerxeskanals. Ohne diesen Kanalbau hätte das persische Heer vermutlich niemals den Weg bis vor die Tore Athens geschafft. Und das war lange bevor der makedonische König Philipp II. Und später auch sein Sohn Alexander der Große die Region annektierten. Dennoch ist die Geschichte von Ierisos bis heute genauso wenig bekannt wie auch seine Rolle als gemütlicher Ferienort. Kein Hinweisschild zu einem Strand, einem Hotel oder einer Pension sind vorhanden. Der Weg hinunter zum Strand ist von der Hauptstraße überhaupt nicht sichtbar, geschweige denn ausgeschildert. Ein paar kleine grüne Plätze, ein Gemeindehaus, diverse Einzelhandelsgeschäfte, eine Bank, ein Kiosk und ein Café entlang der Durchgangsstraße vermitteln den Eindruck, Ierisos sei eher ein verschlafenes Städtchen des Binnenlands auf der nordgriechischen Halbinsel Halkidiki. Aber sicher kein Ort, an dem man seinen Urlaub verbringen könnte. Die Durchgangsstraße reißt die 3500 Seelengemeinde auseinander. Es gibt eine ältere, am Hang gelegene Siedlung und einen neuen Stadtteil, der sich in Meeresnähe erstreckt. Für die meisten Fremden ist diese Hauptverkehrsader lediglich der Weg, der zur 20 Kilometer entfernten Grenze der Mönchsrepublik Athos führt. Sobald man von der Hauptstraße links abgebogen ist und die Straße Richtung Meer hinunterfährt, ändert sich das Ortsbild. Jetzt übernehmen immer mehr Touristenbuden die Führung. Auch gibt es Häuser, die Zimmer zur Übernachtung anbieten. Und direkt am Meer angekommen, erstreckt sich vor dem Auge des Betrachters eine kilometerlange Uferpromenade, die oberhalb eines weit ausgedehnten, groben Sandstrands angelegt worden ist. Die meisten Touristen sind überrascht, wenn sie diesen Punkt erreicht haben. Denn oben auf der Hauptstraße vermutet niemand so recht die Existenz einer solch bemerkenswerten und unbebauten Naturlandschaft. Nicht ohne Grund gilt die Region hier noch als sehr fischreich. Der Fischhandel ist immer noch größer als in anderen Regionen des Landes. Vor allem wegen eines ganz bestimmten Fisches, erklärt mir der kulturinteressierte Bäcker Christos Karasterios.
Orkini ist eine Thunfischart, die sich bis heute an unseren Stränden niederlässt. Dieser Fisch kommt seit Jahrtausenden vom Schwarzen Meer über die Dardanellen, um an der Küste von Akanthos zu laichen. Leider wird er inzwischen von türkischen Fischern abgefangen. Deshalb hat sich der Orkini-Bestand sehr reduziert. In früheren Zeiten aber wurden sie durch die Strömung überall an Land gespült. Wir werden bis heute Orkinades, also Orkini-Menschen genannt, weil wir sie fangen und weiterverarbeiten.
Nur wenige Meter vom Badestrand entfernt befindet sich eine ganz andere Attraktion. Die traditionellen Schiffswerften von Yerissos. Bereits seit dem 18. Jahrhundert werden hier kleine Schiffe, Fischkutter und Privatbratschen angefertigt. Nach traditioneller Bauart und durch viel Handarbeit. Yerissos liegt dafür geografisch günstig. Die Region besitzt ein reiches Waldgebiet und bietet somit die Möglichkeit, an Kiefer- und Pinienholz, das Basismaterial für den Bootsbau, heranzukommen. An diesem Morgen begrüßt mich auf einer dieser Werften Dimitris Ioannou, Schiffsbauer in der vierten Generation. Er wirkt entspannt, denn die Auftragslage sei momentan gut, sagt er.
Wir haben immer noch viel zu tun. Das nenne ich Glück. Wir müssen 10 bis 15 Reparaturen im Jahr schaffen und bis zu 5 neue Boote bauen. Die Aufträge kommen von überall. Im letzten Jahr haben wir sogar ein Boot für einen Deutschen gebaut. Der hat es noch nicht abgeholt. Sein Boot liegt aber bereits am Hafen und wartet auf ihn. Es ist 13 Meter lang und ist also kein klassischer Fischkutter geworden. Der Kunde wollte ein Boot zum Herumschippern haben. Das haben wir ihm dann gemacht. Sie müssen für eine solche Arbeit mit ca. 30.000 Euro rechnen.
Dass die Werften noch existieren, ist ein Wunder. Denn vor ein paar Jahren erst wurden alle Bootsbesitzer und Fischer der Region per neuer gesetzlicher EU-Regelung dazu verpflichtet, ihre Boote zu zerstören. Ein gutes Mittel, meinte man irrtümlicherweise damals noch, um der Überfischung ein Ende zu setzen. Niemand dachte darüber nach, dass damit auch das traditionelle Gewerbe des Schiffsbaus lahmgelegt werden könnte. Yerissos hat aber noch eine weitere nennenswerte Sehenswürdigkeit, die man nicht unerwähnt lassen sollte. Eine Käserei, in der momentan der exklusivste griechische Ziegenkäse entsteht. Die Griechen nennen ihn Feta. Und in Yerissos wird der teuerste im Land hergestellt. Im kleinen Käseladen treffe ich mich mit Yannis Stathoris, dem Käsemacher und vermutlich berühmtesten Yerissioten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man in Griechenland zum ersten Mal von Yerissos hört, wenn man seinen Ziegenkäse gekauft hat. Täglich werden hier 25 Tonnen Ziegenmilch verarbeitet, mit einer Jahresproduktion von 550 Tonnen Feta-Käse.
Unser Leitprodukt ist der Ziegensteinfeta aus 100% Ziegenmilch. Mit diesem Feta sind wir ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen worden. Das war am 29. Dezember 2010. Dieser wog am Stück 939 Kilogramm. Sie müssen sich ja mal vorstellen, dass der normale Käseblock, den wir herstellen, etwa 2,5 Kilo schwer ist. Wir haben also diesen Quader um das 400-fache vergrößert und er wog somit fast eine Tonne. Inzwischen bieten wir noch 18 weitere Käsesorten in unserem Sortiment an.
Erstaunlich dabei ist, dass der Ziegenkäse von Yerissos zu 99% im Land verköstigt wird, obwohl er in Preis und Qualität ganz oben auf der Liste der Ziegenkäsehersteller rangiert. Bei einem Besuch von Yerissos kommen also viele auf ihre Kosten. Freunde der Antike, Fischliebhaber, Badelustige, Geschichtenerzähler, Liebhaber südländischer Folklore und Entdeckungsfreudige auf kulinarischem Gebiet. Davon erzählen kann man bekanntlich überall. Doch zum Nachschmecken bleibt uns nichts anderes übrig, als persönlich nach Yerissos vorbeizuschauen.
Marianti Milona reiste nach Yerissos in Nordgriechenland. Und wenn sie zum Nachschmecken all der Köstlichkeiten, von denen da gerade die Rede war, noch einen Schluck Wein benötigen, dann muss es nicht immer nach Italien, Frankreich oder vielleicht auch Griechenland gehen. Wein gibt es nämlich auch in Slowenien und das schon seit vielen Jahrhunderten. Und musikalisch machen wir uns auf die Reise zu unserem nächsten Ziel, Maribor, Heimat des Singer-Songwriters Zoran Predin. Meine Kollegin Maureen Welter begegnete ihm auf einem kleinen Weinfest und das besuchen wir gleich.
Ein Hrib stoi in reka Boža, polja to gorit. Tja Bog oženi, dobro voljo smeh rdečih lic. Kombino brcne pamet vrit, se mu duša vžge.
Der Wein ist die Poesie der Erde, die Poesie in der Flasche oder auch die Nachtigall unter den Getränken. Kaum ein Vergleich, den man noch nicht bemüht hätte, um die Freuden am und beim Weintrinken zu beschreiben. Und für eine Person, die mit den Jahren immer besser oder auch schöner wird, für die ist wohl nicht so geeignet als Vergleich wie eine gute alte Flasche Wein. Wohl deshalb zollt man in Maribor, der ältesten Weinrebe der Welt, besonderen Respekt. Wenn es sicherlich auch Gewächse andernorts gibt, die besser schmecken, trotzdem. Die slowenische Stadt ist mehr als stolz auf ihren alten Wein. Vielleicht auch deshalb, weil Maribor lange als ein, ja, etwas verstaubter Ort in der Provinz galt, eingeklemmt an der Südseite der Alpen. Dann wurde Maribor 2012 Kulturhauptstadt und damit konnte sie endlich ihr graues Image ablegen. Und was einst beinahe in Vergessenheit geraten war, eine uralte Weinrebe, wird heute groß gefeiert und gedeiht so gut wie schon lange nicht mehr. Maureen Welter war bei der traditionellen Ernte dabei.
Viele Menschen sitzen auf einer Tribüne und blicken auf ein hellgelbes Haus. Es ist nicht sehr groß oder aufwendig gestaltet, es hat jedoch einen rustikalen Charme, besonders durch den Wein, der sich im satten Grün um die Hauswand rankt. Es herrscht eine feierliche Stimmung. Aus der Masse tritt ein Mann im dunkelblauen Anzug hervor. Es ist der Bürgermeister der Stadt Marburg, Wieland Stötzel. Hier in Maribor, fast 9 Stunden Fahrt von seiner Heimatstadt entfernt, wird ihm eine Schere gereicht. Keine Feine, wie man sie für rote Bänder von Eröffnungen kennt, sondern eine Gartenschere. Damit schneidet er unter tosendem Applaus einen kleinen Zweig durch.
50 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Marburg und Maribor. 5 Jahrzehnte, in denen tiefe Freundschaften entstanden sind. Und heute hier bei Ihnen zu sein und die erste Rebe der alten Traube schneiden zu dürfen, das war ein besonderes Ereignis. Vielen Dank.
Die alte Traube ist hier etwas untertrieben. Diese Rebe ist fast 400 Jahre alt und damit die älteste Weinrebe der Welt. Das zieht viele Touristen an und die Frage, wie diese Rebe so lange überleben konnte.
Die Rebe konnte so lange überleben wegen der Drau, der Fluss, der direkt neben der Rebe fließt. Früher hat die Drau das Land 2-mal im Jahr überflutet und so waren die Wurzeln der Rebe immer sehr feucht. So konnte sich die Reblaus nicht vermehren, die Ende des 19. Jahrhunderts viele Weinreben angegriffen hat.
Der Stadtwinzer Stane Koschuta kennt die alte Traube in- und auswendig und kümmert sich das ganze Jahr um diese kleine kostbare Pflanze. Denn die Rebe ist der ganze Stolz der Stadt und die Ernte ein großes Fest, was sich nach den Traditionen von Hunderten von Jahren richtet. Nach dem ersten Schnitt beginnt die eigentliche Arbeit, begleitet von der Folklore-Gruppe Skupina Student.
Die Weintrauben werden dann in alte Holzfässer getragen von Männern, die fast so alt aussehen wie die Holzfässer. Und dann in die traditionelle Weinpresse vorsichtig geschüttet, teilweise auch handverlesen in die Weinpresse getragen.
Dabei fällt auf, dass es nur ältere Herren sind, die den Wein ernten und pressen. Die Frauen sitzen am Rand, zurechtgemacht in langen, eleganten Kleidern. Eine junge Frau trägt sogar ein Krönchen. Es ist die diesjährige Weinkönigin von Maribor, Anna Protner. Sie erklärt, dass normalerweise Männer und Frauen sich die Arbeit teilen.
Ich denke, dass die Frauen machen die Arbeit in den Weingarten, auch kochen und verschiedene Sachen, aber auch die Kellerarbeiten und alles machen bei uns auch die Frauen.
Nach der Ernte tritt der Bürgermeister Maribors auf und probiert die erste Traube. Dabei stellt sich heraus, dass der Bürgermeister auch ein Kenner des Weines ist.
Ja, die Weintraube, da habe ich ganz gut geschätzt. Die hat 70 Höchstgrad, das ist ganz gut. Die Säure etwas weniger, aber die Traube schmeckt natürlich so sehr gut. Also die ist auch sehr gut essbar, aber ja, wir machen ja lieber den Wein daraus.
Dass Sascha Arsenovic die Trauben auch so schmecken, sieht man. Während der zeremoniellen Ernte stibitzt der Bürgermeister immer wieder welche aus den Fässern, die die alten Herren auf ihrem Rücken tragen. Doch am Ende bleiben genügend Trauben übrig, um dieses Jahr sogar einen Rekord aufzustellen.
107 Kilo an Trauben konnten dieses Jahr geerntet werden. Und das liegt auch an der speziellen Lage, wo ein untypisches Mikroklima herrscht. Hier an der Südseite des Hauses kann es auch mal bis zu 40 Grad heiß werden.
Dieser Rekord ist nicht nur der Lage geschuldet, sondern tatsächlich auch dem Klimawandel zu verdanken. Während viele Pflanzen unter der immer größer werdenden Hitze eingehen, verträgt der Wein diese und gedeiht teilweise sogar noch besser unter ihr. Ob ich bei all den gewonnenen Litern wohl auch ein Schlückchen probieren kann?
Den Wein kann man nicht kaufen, sondern nur vom Bürgermeister von Maribor geschenkt bekommen. Unter den Empfängern sind zum Beispiel zwei Päpste, Bill Clinton, der japanische Kaiser oder der Dalai Lama.
Um den Wein trinken zu dürfen, müsste ich also erstmal Bundeskanzlerin oder Päpstin werden. Doch wie schmeckt er denn nun, der älteste Wein der Welt? Das kann der Wirt der alten Rebe persönlich beantworten.
Also es schmeckt gut, sanft, hat eine angenehme Säure, aber es ist kein großer Wein.
Große Preise kann man mit der alten Traube also nicht gewinnen. Doch mit seinem hohen Alter und seiner Exklusivität besitzt der Wein eine wesentlich besondere Eigenschaft, als einfach nur gut zu schmecken. Er bringt Menschen zusammen.
Und sie öffnen uns auch die Türen. Wir versuchen, möglichst offen zu sein. Wir brauchen das Wissen auch von den anderen Ideen. Und deswegen versuchen wir durch diese Traube auch unsere Freundschaften, Partnerschaften aufzubauen.
Ableger der Rebe werden bewusst von Maribor eingesetzt, um eine wachsende Brücke zwischen Städten und Ländern zu bilden. So wachsen ihre Ableger im Vatikan, Paris und natürlich auch in der Partnerstadt Marburg.
Einem von unseren Stadträtern ist es auch gelungen, diese Weinrebe zu schenken an Nord- und Südkorea gleichzeitig. Und sie wächst da jetzt an der Grenze.
Für den Bürgermeister ist die Rebe nicht nur eine Brücke zu anderen Nationen, sondern auch ein Spiegel seiner Stadt.
Sie ist sehr widerständig. Sie hat überlebt die türkischen Eingriffe, die Überschwemmungen, Bombardements, alles mögliche. Und sie zeigt auch, wie unsere Seele ist von unseren Stadtbürgern.
Diese Bürgerinnen und Bürger feiern noch bis in den späten Abend ihre alte Rebe. Am Ende der Ernte steckt der Stadtwinzer eine Traube zurück auf den Weinstock. So wird der Saft zurückgegeben, auf das die Rebe weitere 400 Jahre Früchte tragen wird.
Maurin Welter über Maribors Weinvermächtnis.
Ich kann mir nur eine Art zu reisen vorstellen, nämlich das Reisen zu Fuß. Man bricht nach Belieben auf, rastet, wenn es einem behagt, und macht größere oder kleinere Tagesreisen, schwärmte Jean-Jacques Rousseau über das Reisen. Das entschleunigte Reisen würden wir heute wohl dazu sagen. Und genau das machen wir jetzt. Und zwar geht es dafür nach Rothenburg ob der Tauber. Zu Fuß kann man dort nämlich am besten entdecken, wie viel die Stadt uns auch heute noch über ihre jüdische Geschichte erzählt. Jüngster Zeuge ist ein spätmittelalterliches Wohnhaus in der Judengasse 10. Seit kurzem trägt es die Bezeichnung Denkmal von nationaler Bedeutung. Es gehört zu den ältesten Häusern der Stadt. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wohnten hier nach dem Exodus durch die Judenpogrome viele jüdische Familien. Das ehemals jüdische Wohnhaus soll nun aufwendig restauriert und ein Ort für Begegnungen werden. Sabine Löbrig hat sich in Rothenburg auf die Suche nach jüdischem Kulturgut begeben, zu Fuß natürlich.
Marktplatz, Plönlein-Ensemble, der Riemenschneider-Altar in der St. Jakobskirche und die Gartenanlage an der einstigen Stauferburg. Das sind die Orte im fränkischen Rothenburg ob der Tauber, die wohl jeder Tourist gesehen haben will. Und so durchzieht die mit Kopfstein gepflasterten Gassen gerade in den Sommermonaten ein nicht versiegender Strom von Besuchergruppen, vorwiegend aus den USA und Asien. Sie posieren vor den Fachwerkhäusern mit ihren bunten Fassaden, vor den kleinen Brunnen oder auf dem Marktplatz. Schließlich ist die Kulisse nicht nur hochgradig Instagrammable, sondern für viele Besucher aus Übersee schlicht der Inbegriff einer mittelalterlichen deutschen Stadt. Aber all den Trubel hat man erstaunlich schnell hinter sich gelassen. Nur ein paar Sträßchen weiter, zweimal abgebogen, landet man auf einem sonnenbeschienenen Platz an der Stadtmauer. An diesem Vormittag Selfie-Stick-freie Zone. Hier residiert das Rothenburg-Museum in einem ehemaligen Frauenkloster. Von der ist noch die imposante Klosterküche aus dem Jahre 1260 erhalten, auf die Museumschef Helmut Möhring stolz hinweist. Und dann die Besucher ein paar Stufen hinauf zur Judaika-Sammlung mit ihren jüdischen Grabsteinen lotst.
Der älteste stammt von 1265 und der jüngste, ich glaube so von 1390 oder sowas. Diese Grabsteine standen natürlich ursprünglich nicht hier im Museum, sondern waren auf dem sogenannten Judenkirchhof platziert, auf den Gräbern der Juden, die im Mittelalter dort verstorben sind. Die wurden aber dann wahrscheinlich schon im 16. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert entfernt. Die Juden hatte man 1521 alle aus der Stadt verjagt. Und damit war dieser Platz, ja, zur freien Verfügbarkeit geworden, sage ich mal. Zumindest hat man das damals so gesehen. Und dann hat man diese Steine einfach genommen und hat damit die Stadtmauer ausgebessert.
Die Geschichte der Grabsteine spiegelt auch die der jüdischen Gemeinde in Rothenburg wider. Sie wurden in Wohnhäusern verbaut, gerieten dort in Vergessenheit. Bis man in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts begann, sich wieder mit der jüdischen Geschichte der Stadt auseinanderzusetzen und versuchte, diese aus unterschiedlichen Quellen zu rekonstruieren, erzählt Lothar Schmidt, der sich als nebenberuflicher Stadtführer auf dieses Kapitel der Geschichte konzentriert und seinen Rundgang daher gern am heutigen Kapellenplatz startet, wo sich weiß-rotes Fachwerk und bunt verputzte Häuser um den Seelbrunnen gruppieren.
Das ist der Bereich des ersten jüdischen Viertels der Stadt Rothenburg, entstanden wenige Jahrzehnte nach dem Bau der Stauferburg. Als die Staufer hier eine Burg errichten, entsteht sehr schnell eine Siedlung und sehr schnell etabliert sich eine jüdische Gemeinde, die unglaublich schnell anwächst. Und der Name des Platzes ist aber jetzt Kapellenplatz, benannt nach der Kapelle, die bis vor 200 Jahren hier stand. Aber diese Kapelle war eben bis ca. 1400 die Synagoge.
Der angesehene Talmudgelehrte Rabbi Meir ben Baruch hatte sich im 13. Jahrhundert in Rothenburg angesiedelt. Die jüdische Gemeinde der Stadt entwickelte sich dadurch zu einer der bedeutendsten im süddeutschen Raum. 1286 allerdings wurde der Geistliche auf Anordnung von Rudolf von Habsburg verhaftet und insgesamt 7 Jahre lang im Elsass gefangen gehalten, schildert Helmut Möhring vom Rothenburg-Museum.
Der Kaiser hat dann eine sehr hohe Summe für seine Freilassung verlangt. Ich glaube, es waren dann die 50.000 Goldgulden, was damals ein irrsinniger Preis war. Da sieht man schon auch die Bedeutung dieses Gelehrten. Es war aber offensichtlich niemand bereit, das zu bezahlen, beziehungsweise Meir hat selber verboten, dass das bezahlt wird, weil er nicht wollte, dass er sich zur Geisel macht. Und erst nach seinem Tod hat dann ein bedeutender Jude aus Worms diese Summe aufgebracht und hat dafür die Knochen von Rabbi Meir bekommen.
Als Gedenkstätte für den Rabbi ist ein kleines Gärtchen neben dem sogenannten Judentanzhaus, dem damaligen Gemeindehaus, angelegt worden. Eine Station auf dem Rundgang zur jüdischen Geschichte Rothenburgs, ebenso wie der Burggarten der einstigen Reichsburg, wo ein Denkmal an der Außenwand der spätromanischen Blasiuskapelle an das sogenannte Rindfleischpogrom von 1298 erinnert.
Die Ereignisse sind sehr genau dokumentiert. Es gibt ein Nürnberger Memorialbuch, wo über 5000 Opfer namentlich aufgezeichnet sind. Das heißt, daher kommen auch diese wirklich konkreten Namen und Zahlen dieser Opfer im Jahr 1298.
Allein in Rothenburg starben bei den Massakern rund 460 Menschen, Männer, Frauen und Kinder. Dennoch hätten sich nur wenige Jahrzehnte später erneut jüdische Familien in der Stadt angesiedelt. Entlang des alten Stadtgrabens entstand die Judengasse, erzählt Lothar Schmidt. Im Gebäude mit der Hausnummer 10 finden seit einem guten Jahr archäologische Grabungen statt. Regina Deschner vom Verein Alt-Rothenburg hat die Arbeiten koordiniert und ist stolz auf das, was man bereits entdeckt hat.
Unten im Keller haben wir eine Mikwe, das heißt ein rituelles Tauchbad. Das ist eine Sache, die im jüdischen Ritus Verwendung findet. Das ist wie ein Becken mit fließendem Wasser. Also es musste natürlich fließendes Wasser sein. Man musste dreimal komplett untertauchen, also auch mit den Haaren. Und dann galt man wieder als rituell gereinigt.
Behutsam haben Regina Deschner und ihre Mitstreiter Schicht um Schicht rund um das Wasserbecken abgetragen, dabei auch Scherben jahrhundertealter Gefäße, Münzen, ein Schmuckstück zutage gefördert. Und können heute mit Sicherheit sagen, dass die einzige bisher in Rothenburg entdeckte Mikwe aus dem Jahre 1409 stammt. Fast genauso alt sei wohl die Bohlenstube im ersten Obergeschoss, sagt Regina Deschner, eine weitere Besonderheit des Hauses Judengasse Nummer 10.
Ein Zimmer im Zimmer quasi, ganz aus Holz. Man hat diese Decke mit Nut und Feder, so kann man sich das vorstellen. Und sie ist natürlich im Winter sehr warm, sehr behaglich und war natürlich der schönste Raum auch. Man hat das Ganze dann von außen mit Lehm verputzt und so war es nochmal gedämmt und war es nochmal wärmer.
Wie gut, dass der Verein und Stiftung Kulturerbe Bayern das vom Verfall bedrohte Gebäude vor etwa einem Jahr gekauft hat. Er plant, im Kellergeschoss mit der Mikwe eine Ausstellung einzurichten. Außerdem soll es Räume für Begegnungen und Veranstaltungen geben, sagt Geschäftsführer Rudolf Himsel.
Und wir wollen auch Wohnungen schaffen, denn wir wollen damit auch einen Beitrag leisten, dass die Innenstadt von Rothenburg weiterhin bunt genutzt wird und lebendig bleibt.
Rudolf Himsel von der Organisation Kulturerbe Bayern. Sabine Löbrig unterhielt sich mit ihm auf ihrem Spaziergang durch Rothenburg ob der Tauber. Und von dort ein Sprung über den großen Teich. Vom Vogelgezwitscher in den Großstadtdschungel. Man kann nicht in New York leben und sich für die wichtigste Person der Stadt halten. Es geht einfach nicht. Es gibt hier so viele wichtige Menschen. Das sagte die US-amerikanische Schauspielerin Sarah Jessica Parker einmal. Das gilt im Besonderen wohl für die Upper West Side, wo auch der Central Park liegt. Prominente wie Robert De Niro oder Al Pacino haben hier ihr Zuhause. Vielleicht werden es bald noch mehr, denn der Park soll für 110 Millionen Dollar saniert werden. Uns gibt der Glanz um den Ort Gelegenheit, auf die Menschen zu blicken, die sich eher unauffällig tagtäglich durch den Park bewegen. Denn auf die Central Park Medical Unit achten die meisten wohl erst dann, wenn ihre Hilfe vonnöten ist. Seit 1970 sind die Sanitäter tagtäglich im Park im Einsatz, versorgen Unfallopfer, bringen sie ins Krankenhaus. Und dabei sind sie oft schneller als die New Yorker Feuerwehr, denn sie kennen die verschlungenen Wege im Central Park in- und auswendig. Klaus-Martin Höfer hat sie begleitet.
Vor allem an den Wochenenden ist der Central Park im New Yorker Stadtteil Manhattan ein riesiger Freizeitpark. Auf dem 4 Kilometer langen und 860 Meter breiten, rechteckigen Gelände tummeln sich Musiker, Sportler oder auch Familien zum Picknick. An manchen Tagen sind eine halbe Million Menschen dort unterwegs. Einige von ihnen sind nicht zu überhören. Zum Beispiel die Trommler, die sich in der Nähe der Bethesda Fountain getroffen haben. Der Brunnen mit der Engelsfigur, ungefähr in der Höhe der 72. Straße gelegen, ist ein beliebter Treffpunkt. der kleine künstliche See nebenan, ein Ort für romantische Bootsfahrten. Etwas zurückgezogen auf einem Weg steht einer der wenigen Autos, die durch den Park fahren dürfen. Ein Krankenwagen mit dem blau-weißen Symbol der Central Park Medical Unit. An diesem Tag sind gleich 4 Sanitäter an Bord, alle arbeiten ohne Bezahlung. Sie haben auch alle einen anderen Job.
Mein Name ist Timmy Lee. Ich bin Forschungsleiter einer Gesundheitsorganisation. Mein Name ist Roger Smith. Ich arbeite in der kaufmännischen Verwaltung einer Krankenkasse. Mein Name ist Mark Sklar. Ich arbeite in einem kleinen Unternehmen für Glasrestaurationen. Und ich bin Greg Wald. Ich bin ehrenamtlich bei der Medical Unit und heute zum ersten Mal hier. Ich arbeite sonst für ein Technologieunternehmen. Mein allererster Tag hier heute.
Der erste Tag als ehrenamtlicher Sanitäter für Greg und sofort gibt es viel zu tun. Um 10 Uhr haben sie an diesem Sonntagmorgen angefangen. Dann kam bereits der erste Alarm, erzählt Timmy Lee, der seit rund 8 Jahren ehrenamtlicher Sanitäter ist.
Heute kommt einer nach dem anderen. Wir hatten gerade angefangen, checkten unsere Ausrüstung. Dann kriegten wir einen Einsatz. Wir fuhren hin. Danach hatten wir einen neuen Einsatz. Dann noch einen.
Gleich 3 Einsätze nacheinander, immer mit Radfahrern, von denen an schönen Tagen Tausende auf den Straßen im Central Park unterwegs sind. Manche mit Leihrädern und eher langsam, andere richtig sportlich. Dazu kommen die anderen Besucher. Sanitäter Timmy Lee.
Die Leute gehen in jede Richtung. Fußgänger, Läufer, Jogger, Menschen mit Babys, Menschen überall.
Alle wuseln durcheinander, auch auf den breiten, geteerten Straßen, die durch den Central Park führen und wo besonders die sportlichen Radfahrer sehr schnell unterwegs sind. Was den Sanitätern auffällt: Viele Menschen setzten keinen Helm auf, das sei das Problem, denn der könne Schlimmeres verhindern, zum Beispiel bei den Unfallopfern an diesem Vormittag. Sie sind noch einmal alle glimpflich davongekommen. Die Helfer der Central Park Medical Unit waren schnell da, haben die Wunden der Radfahrer versorgt und sie ins Krankenhaus gefahren. Alles kostenlos. Die Sanitäter sind nicht nur schnell, weil die sowieso schon im Central Park unterwegs sind, sie kennen sich zudem hervorragend aus mit den vielen Wegen, die sich über 93 Kilometer durch den Park schlängeln. Timmy, Roger und die anderen Sanitäterinnen und Sanitäter wissen zum Beispiel, wo es nicht weitergeht, weil etwa ein Weg in einer Sackgasse endet, oder wo sie spezielle, schmale und geländegängige Fahrzeuge holen müssen, um dort Patienten zu retten. Das Team der Medical Unit hat seinen Bereitschaftsplatz an der Bethesda Fountain verlassen. Sanitäter Roger Smith steuert den Rettungswagen durch den Park und erklärt eine der Besonderheiten der Krankenwagen. Sie sind nämlich niedriger als viele andere, die in New York eingesetzt werden. Damit können sie unter flachen Brücken durchfahren, zum Beispiel zu einem Baseballplatz.
Wenn es einen Notfall auf dem Baseballplatz gibt, können wir direkt dorthin fahren, ohne Probleme. Was man da gehört hat, das sind die Antennen, die die Brücken berühren. Doch wir können ohne weiteres zu den Baseballplätzen durchfahren, die sonst nur umständlich zu erreichen sind.
Wenn sich genug Freiwillige melden, sind an den Wochenenden 2 Rettungswagen im Einsatz. Einer im nördlichen, der andere im südlichen Teil des Parks. Feste Unterkünfte haben sie nicht. Sie patrouillieren entweder durch den Park oder stellen ihre Fahrzeuge an prägnanten Punkten ab und warten. Timmy, Roger, Mark und Greg, die 4 vom Krankenwagen für den südlichen Teil, sind wieder an die Brücke neben der Bethesda-Fontäne zurückgekehrt, wo noch immer die Trommler spielen. Timmy erklärt die Ausstattung des Krankenwagens.
Das sind die Tragen und diese beiden Taschen nehmen wir außerhalb des Krankenwagens mit. Da ist ziemlich alles drin, was wir brauchen.
Timmy will noch mehr erklären, doch er wird von einem Funkspruch unterbrochen. Ein Unfall am Columbus Circle an der südwestlichen Ecke des Central Parks. Die Sanitäter machen sich auf den Weg. Und in nicht mal 3 Minuten werden sie dort sein, um zu helfen.
Klaus-Martin Höfer über ärztliche Hilfe im New Yorker Central Park.
Musik.
damit sind wir am Ende unseres heutigen Sonntagsspaziergangs angekommen. In der kommenden Woche machen wir uns unter anderem auf die Spuren von Leopold Mozart und wir hören von Fluchtgeschichten aus der Teilungszeit. Am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen schönen Sonntag.